Willkommen bei Politikpunk. Wir sind heute bei der CSU beim Bundestagsabgeordneten Sebastian Brehm.
Hallo.
Unsere fünfte Podcast-Folge und heute stellen wir euch den Kandidaten mal ein bisschen genauer vor. Herr Brehm, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Vielen Dank, bin gern da.
Und ich würde sagen, wir fangen erstmal ein bisschen persönlicher an. Wann sind Sie denn geboren und wo sind Sie denn überhaupt geboren?
18.10.1971. Und wo schon als Nürnberger mitten im Herzen der Stadt in Nürnberg?
Okay, wie sind Sie aufgewachsen? Eher in normalen Verhältnissen, also eher in der Mittelschicht oder schon ein bisschen gehoben?
Ich würde sagen normal. Mein Vater ist Steuerberater, hat eine ganz kleine Kanzlei gehabt, von meinem Opa übernommen. Und war aber so, dass es nicht jetzt immer nur ausreichend finanzielle Mittel gab, sondern es war schon harte Arbeit. Und ich würde sagen eigentlich Mittelschicht. Aber ich fühle mich eigentlich da, war auch sehr behütet und war eigentlich eine schöne Jugendzeit.
Dann in einem Haus oder in der Wohnung?
Zunächst in der Wohnung. Mhm. Da in Wörth bin ich geboren. Wörther Hauptstraße 10 war das ganz am Anfang. Und dann sind wir nach St. Jobst Eilenstegen gezogen in ein Reihenhaus und haben da gewohnt. Eigentlich relativ bald, glaube sogar mit meinem zweiten Lebensjahr.
Also haben Sie quasi die Wohnung gar nicht so mitbekommen?
Nö, eigentlich nicht. Und dann war das eben ganz schön mit einem ganz kleinen Garten und schöner Terrasse. Und das war eigentlich bis zum Auszug ganz fein.
Und dann haben Sie welche Schule besucht und was war Ihr Lieblingsfach? Was konnten Sie gar nicht haben? Mit Abitur abgeschlossen oder mittlere Reife?
Ich habe Abitur gemacht. Ich war auf der Steiner Schule, also Waldorfschule in Nürnberg und deswegen war das in St. Jobst, deswegen haben wir da gewohnt, weil man da auch hinlaufen konnte. War da auch im Kindergarten und dann in der Schule und habe dann beim Abiturzweig und habe dann Geschichte, Sozialkunde, Französisch gemacht und Mathe. Aber Geschichte, Sozialkunde war eigentlich mein wirkliches Lieblingsfach und Mathe natürlich auch. Und was ich nicht so konnte, war Bio oder Chemie und alles, was so Naturwissenschaft, außer Mathe, was naturwissenschaftlich war, da habe ich so das Verständnis nicht ganz gehabt. Bei meinem Bruder ist es ganz anders. Ich habe einen Bruder, der ist Diplom-Ingenieur, also der ist genau in die andere Richtung gegangen.
Okay, Sie haben quasi das Abitur gemacht. Mhm. Was kam danach? Sind Sie in die Kanzlei von Ihrem Vater? Oder?
Ich bin dann erstmal zur Bundeswehr, die mich eingezogen hat. Erst habe ich ein bisschen gearbeitet über eine Zeitarbeitsfirma in einer Fabrik. Kabel Metall war das, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr. Und habe mein erstes Auto mitverdient und dann im Herbst bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden. Ein Jahr, 12 Monate eben. Und dann habe ich in Nürnberg begonnen zu studieren an der WISO, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, BWL. Mit dem Schwerpunkt Steuer. Und weil ich eigentlich immer in die Steuerbranche wollte, ich wollte zunächst nicht gleich zu meinem Vater, aber dann war er mal krank und dann bin ich nach dem Studium dahin und bin mit eingestiegen in die Kanzlei, die damals relativ klein war. Und dann haben wir sie schön vergrößert ein bisschen.
Und jetzt sind Sie quasi immer noch Steuerberater?
Bin immer noch Steuerberater. Ja, das ist ja so, man muss, wenn man Steuerberater werden will, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über Studium und dann hat man eben 3 Jahre Berufspraktikum, also man muss erstmal sich praktisch bewähren und dann muss man eine Steuerberaterprüfung ablegen. Und der zweite Weg, man kann eine Lehre machen und hat 8 Jahre und kann nach 8 Jahren auch die Steuerberaterprüfung machen. Die ist relativ hart und relativ intensiv zum Lernen. Und wenn man sie bestanden hat, mit einer hohen Durchfallquote auch, und wenn man sie bestanden hat, dann darf man eben sich zum Steuerberater zulassen. Und das war genau im Jahr der Kommunalwahl 2002.
Sie haben gesagt, Sie haben sich Ihr erstes Auto selber verdient. Was war es denn für ein Auto?
Also mein erstes Auto war ein Golf. Allerdings muss ich ehrlicherweise schon dazu sagen, dass mein Vater ein bisschen mitgeholfen hat, aber ich habe einen großen Teil selber verdient, ja. Und es war ein gebrauchter Golf in Schwarz, war der damals. Das musste man, glaube ich, so haben. Weiß auch nicht.
Okay, jetzt sind Sie ja in der CSU. Wie kam es dazu? Waren Sie erst in der Jungunion und was war Ihre Entscheidung, wieso sind Sie in die Partei jetzt eingetreten?
Also ich war als allererstes in der Schülerunion und zwar es ging eigentlich über Kontakte in der Schule. Wir haben in unserer Schule, wollten wir Schülerzeitung machen und wollten Schülermitverwaltung haben. Und dann haben wir uns engagiert, waren ein paar Jungs aus der Schule und haben gesagt, wir gehen zur Schülerunion und zur Jungenunion und sind dann dort eingetreten und dann hat sich das so entwickelt. Wir haben immer eine ganz lustige Truppe. Waren viele aus dem Schülerbereich, also aus unserer Schule und aus anderen Schulen. Und dann war ich nach 2 Jahren Vorsitzender der Schülerunion Nürnberg. Und dann hat sich das so entwickelt. Junge Union, CSU. Und damals war ich 16.
Was waren dann die
Stationen? 15, glaube ich sogar.
Was waren die Stationen dann in der Partei, bevor es in den Bundestag ging?
Oh ja, lang. Also erst Schülerunion Stadtvorsitzende, dann Schülerunion Bezirk, dann Junge Union Kreisvorsitzende Nürnberg-Ost, dann Bezirksvorsitzende Junge Union, dann stellvertretender Landesvorsitzender Junge Union Bayern. In der CSU lange im Ortsverband gewesen, jetzt Kreisvorsitzender zum vierten Mal wiedergewählt und Schatzmeister im Bezirksverband. Und dann war ich im Stadtrat 2002. 2009 bin ich Fraktionsvorsitzender geworden, bis 2017 zur Bundestagswahl und dann 2017 da war ich 2014 ja noch OB-Kandidat in Nürnberg mal für die CSU gegen Ulrich Mahly und dann 2017 im Bundestag.
Für was waren Sie dann im Stadtrat zuständig? Auch für Steuern?
Auch für Finanzen, Haushalt und als Fraktionsvorsitzender dann für alles, aber vorher Haushalt, Steuern, Finanzen und Stadtentwicklung. Also alles, was so gebaut wird und was so entwickelt wird in der Stadt.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren oder sind auch Kreisvorsitzender. Mhm. Was machen Sie da in dieser Funktion oder delegieren Sie das alles nur noch?
Nee, also delegieren fällt mir eh schwer. Es ist nicht meine Stärke, sondern ich versuche immer noch viel selber zu machen. Und als Kreisvorsitzender ist man einfach Vorsitzender einer Parteigliederung. Im Prinzip, wir haben in Nürnberg 4 Kreisverbände nach den Himmelsrichtungen Ost, Süd, Nord, West. Und ich habe halt den Nürnberger Osten und da versucht man halt auch die Ortsverbände und die Mitglieder zu animieren, was zu tun, Veranstaltungen zu machen, Neueintritte zu holen, Wahlkampf zu organisieren. Also das ist so das tägliche Geschäft der Partei.
Also sind Sie immer noch voll dabei, auch an der Basis und nicht
absolut.
Nur in Berlin?
Absolut. Also ich habe sowieso auch, ich glaube, wenn man richtig Politik machen will, muss man auch immer an der Basis sein. Ansonsten, wenn man da jetzt plötzlich im Bundestag ist und keine Lust mehr hat und abhebt und sagt, ich bin was Besonderes und alle anderen sind, dann hat man das vielleicht einmal und eine Periode im Bundestag und dann war es das. Zu Recht dann übrigens auch.
Jetzt sind Sie ja seit 2017 im Bundestag, also in Ihrer ersten Periode. Mhm. Für was sind Sie dort zuständig?
Für was wohl? Also ich habe 2 Bereiche. Natürlich der eine Bereich ist Finanzen und Steuern. Ich bin im Finanzausschuss tätig und natürlich für alle Steuerfragen zuständig, für die CSU und für die CDU, auch für die meisten Steuern. Da wird es ein bisschen aufgeteilt in der Fraktion. Und habe aber einen zweiten Bereich dazu bekommen, den ich vorher nur über die Stadt Nürnberg hatte. Das ist der Bereich Menschenrechte. Ich bin im Menschenrechtsausschuss oder Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe heißt. Also da sind gerade so Sachen wie jetzt die Diskussion Venezuela, Krisenregionen, aber auch, wann gibt es Menschen, die in Todesstrafe, zur Todesstrafe verurteilt worden sind oder politische Gefangene und anderes. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Jetzt wissen wir, dass Sie in Berlin sind und für was Sie tätig sind oder für welche Bereiche, sage ich mal. Aber was kann sich ein normaler Bürger darunter vorstellen? Weil wenn man mal so eine Debatte anschaut im Bundestag, sitzen ja nicht immer alle da. Sieht ja meistens ziemlich leer aus. Was machen Sie dann denn die ganze Zeit in Berlin?
Also es ist höchst spannend. Ich lade immer gern Schülergruppen oder auch Reisegruppen wirklich nach Berlin ein und zu sagen, guckt euch den ganzen Betrieb mal an, dann sieht man mal, dass wir trotzdem was arbeiten, weil ja sonst immer der Eindruck entsteht, die da oben, da in Berlin, die arbeiten nichts und sind ja bloß am Essen und Trinken. Stimmt nicht. Die Sitzungswochen sind wirklich, wirklich sehr, sehr gefüllt mit Terminen und mit Arbeit. Deswegen sitzen auch oft mal nicht alle im Parlament, weil gleichzeitig 4 oder 5 verschiedene Termine sind. Also wenn man zum Beispiel ein Steuergesetz auf den Weg bringen will, dann muss man halt auch sehr viele Gespräche führen, die der unter der Woche sind. Und im Prinzip ist so eine Sitzungswoche ganz, ganz spannend. Montag beginnt man bei uns in der CSU-Landesgruppe, treffen sich die CSU-Abgeordneten und diskutieren über die Woche und über die ganzen Themen. Dienstag trifft sich die Fachgruppe CDU, CSU, also zum Beispiel Arbeitsgruppe Finanzen oder Arbeitsgruppe Menschenrechte. Und wir besprechen auch, was eben in der Woche zu tun ist und wie die Anträge zu gestalten sind, wie wir abstimmen. Dienstagnachmittag ist dann Fraktionssitzung, CDU, CSU-Fraktion, meistens mit Kanzlerin und Parteivorsitzenden. Dann am Mittwoch sind die Ausschüsse, da wird die wirkliche Sacharbeit gemacht. Da beginnt bei uns zum Beispiel um 9 Uhr der Finanzausschuss und nachmittags der Menschenrechtsausschuss, geht den ganzen Tag. Da werden dann wirklich einzelne Tagesordnungspunkte intensiv diskutiert. Und Donnerstag, Freitag ist dann Plenum, also wirklich richtige Bundestagssitzung. Und da wird das, was in den Ausschüssen besprochen worden ist, dann auch eben im Plenum besprochen. Und dazwischen sind halt ganz viele Besprechungen, Fachgespräche, Anhörungen und andere Dinge, wo man eben seine Themen versucht durchzubringen. Also die Woche ist wirklich voll und man kommt eigentlich sehr früh, man steht sehr früh auf und geht sehr spät ins Bett.
Was bedeutet früh aufstehen und spät ins Bett gehen?
Naja, also aufstehen tue ich um 6 und ins Bett gehen meistens nach 1, halb 2 oder manchmal sogar auch 2.
Also 4 Stunden Schlaf im
Schnitt. 4 bis 5. Aber meine Tochter sagt immer Augen auf bei der Berufswahl, also wir suchen uns das ja auch selber aus.
Gut, was bedeutet denn die Unternehmenssteuerreform und was würde sich dadurch verändern und würden die normalen Bürger etwas davon aktiv mitbekommen?
Also ich glaube, im Bereich Steuern muss man 2 Dinge anschauen. Einmal muss man die Einkommensteuerbezieher anschauen, also die ganz normalen Arbeitnehmer und Rentner und alle, die eben Einkommensteuer zahlen und nicht Unternehmer sind. Da brauchen wir eine Entlastung in den kleineren und mittleren Einkommen, weil die Kosten fürs Wohnen, für die Energie und für viele Sachen so gestiegen sind, dass normale Einkommen eben nicht mehr in der Weise Geld zur Verfügung haben, wie es vielleicht früher der Fall war. Deswegen, oder auch für Eigentum zum Beispiel. Deswegen plädieren wir auch für eine Anhebung des Grundfreibetrags bei der Steuer, dass eben mehr wieder netto übrig bleibt. Für alle übrigens, auch für die Rentnerinnen und Rentner, die seit 2005 in die Versteuerung wieder gekommen sind. Also das ist der eine Punkt, das ist wichtig. Aber der zweite Punkt ist auch wichtig, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Steuerpolitik ist immer Standortpolitik, heißt es. Und das stimmt auch, wenn die Steuer für Unternehmen so hoch ist, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig ist im Umfeld, also im europäischen Umfeld und im Ausland, dann verlagern eben Unternehmen auch Aktivitäten ins Ausland. Und die Situation haben wir gerade, dass die Steuerlast in Deutschland für Unternehmen, übrigens auch die Bürokratielast für Unternehmen so hoch geworden ist, dass im Vergleich zu anderen Ländern die Wettbewerbsfähigkeit nachlässt. Frankreich, Belgien, alle anderen Länder haben Steuern gesenkt. Und deswegen wollen wir auch, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, also nicht an den Unternehmer gehen, sondern die für Investitionen herangezogen werden, eine deutliche Erleichterung gemacht wird. Wir haben derzeit teilweise 45% Steuern mit Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Und wir wollen eben, dass Unternehmen bei 25% Versteuerung verbleiben, wenn das Geld wieder investiert wird für die Schaffung zum Beispiel von Arbeitsplätzen und für die Umstellung in der Digitalisierung und anderem. Also gibt es viele Punkte, die wir in dem Konzept haben, die notwendig sind, um den Standort wirklich auch für die nächsten Jahre fit zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man in die Diskussion geht, aber ohne Neid und ohne, sage ich mal, ohne jetzt Klientelpolitik zu machen, sondern das betrifft sowohl den kleinen Elektrikerbetrieb als auch das große Unternehmen. Wir müssen einfach unsere Betriebe auf die neue Zeit einstellen und dazu gehört eben auch Steuerpolitik.
Wo stehen wir denn im Vergleich zu unseren Nachbarländern in der EU?
Wir sind inzwischen eins der höchst besteuerten Länder im Unternehmenssteuerkonzept, im Unternehmenssteuervergleich. Frankreich senkt jetzt noch, Belgien senkt noch, Niederlande hat die Steuern gesenkt. Dann in England wissen wir noch nicht, was kommt nach dem Brexit oder ob der Brexit kommt, das weiß man alles nicht so ganz genau. Irland ist Niedrigsteuerland, also wir sind deutlich höher und vor allem bei Personengesellschaften. Bei GmbHs ist die Belastung derzeit bei knapp 32% inklusive Solidaritätszuschlag. Aber bei GmbH und KKGs, also bei Personengesellschaften, wird ja der persönliche Steuersatz herangezogen und da sind wir bei 45% und es ist eindeutig zu hoch, wenn man im Vergleich den anderen Ländern sind wir bei rund 20%, 21%.
Jetzt haben Sie gerade schon den Brexit angesprochen. Lassen Sie uns noch kurz über den Brexit sprechen. Mhm. Was halten Sie vom Brexit? Finden Sie es gut, finden Sie es nicht gut? Wie stehen Sie dazu?
Also ich finde, die Briten machen auf jeden Fall einen Fehler, weil der Brexit ist Katastrophe, sowohl auch für die deutsche Wirtschaft, wenn nichts gemacht worden wäre. Wir haben da Gott sei Dank ein Brexit-Anpassungs- und Übergangsgesetz gemacht, auch steuerlich übrigens. In meinem Bereich gibt es allein über 30 Vorschriften, die beim Brexit zum Tragen kommen. Das, jeder Normalmensch sagt, das ist ja Wahnsinn, aber das sind so Steuersachen, die zu Versteuerungen bei deutschen Unternehmen führen können oder zu hohen Steuerlasten, nur weil die Briten austreten. Gibt es viele Umwandlungsgesetze oder anderes, gibt es Themen, die nur im europäischen Kontext geregelt werden und wenn dann einer aus Europa austritt, dann gibt es plötzlich Nachteile für die deutsche Wirtschaft. Und deswegen musste man da aufpassen, aber ich halte es von den Briten für einen Riesenfehler. Ich glaube, dass die gar nicht wissen, was sie da tun. Und ich würde mir wünschen, dass die Brexit, also die Anti-Brexit-Bewegung sozusagen jetzt wirklich stark ist. Aber ich befürchte, dass es zu spät ist.
Was würden Sie denn einer Frau May jetzt sagen, wenn Sie sich treffen würden?
Also ich würde Sie bitten, nochmal eine Bürgerbefragung zu machen und zu sagen, nochmal abstimmen lassen. Weil die damalige Abstimmung, das war für meine Begriffe ein rein politisches Kalkül heraus und man hat die Menschen gar nicht mitgenommen. Das war ja ein reines Machtspiel in Großbritannien. Und ich glaube, diese Tendenzen, die da am Werk sind, die wissen überhaupt nicht, was sie ihrem Land und auch den Jugendlichen und allen, allein einen Jugendaustausch mit Großbritannien wird oder studieren oder eine Ausbildung dort machen oder einfach mal dort arbeiten für 2 Jahre. Das wird so kompliziert. Das wird, und für die bayerische Wirtschaft übrigens auch als größter Exportpartner nach Großbritannien ist es auch eine große Herausforderung.
Gut, soviel zum Brexit. Jetzt sind Sie auch für die Menschenrechte zuständig im Bundestag. Was bedeutet das genau? Was machen Sie da zum Beispiel?
Also ich habe den Bereich Europa und Südamerika zum Beispiel und also länderspezifisch zum Beispiel jetzt in Venezuela, das Thema Venezuela. Und Nicaragua gehört auch zu mir oder zu meinem Zuständigkeitsbereich. Und wenn man jetzt mal Venezuela anschaut, die große Krise, die dort ist und die große Armut der Bevölkerung und der politische Streit zwischen Maduro und seinem Herausforderer ist also schon sehr, sehr kritisch. Und wir versuchen in der Menschenrechtsarbeit dort einzuwirken und versuchen Gespräche mit anzustoßen, dass eben ein Prozess in Gang kommt, der zu Neuwahlen führt dort und der dann den Menschen dort wieder ein bisschen mehr Wohlstand bringt. Man muss sich vorstellen, gibt es zurzeit einen Monatslohn eines mittleren, normalen Menschen, sagen wir mittleren Einkommens, der kann sich gerade mal vielleicht eine Mahlzeit davon kaufen. So ist es inzwischen die Situation in Venezuela und in den Nachbarländern und wenn man da nicht aufpasst, kann das ganz schnell zu einem Bürgerkrieg werden. Das ist der eine Teil. Oder wir hatten zum Beispiel, man kann als Menschenrechtler oder als Abgeordneter auch die Patenschaft übernehmen für andere Abgeordnete oder Persönlichkeiten, die in der Welt von Bedrohung oder von die eingesperrt werden wegen politischen Denkweise. Wir hatten ja einen oder haben einen Friedenspreisträger der Stadt Nürnberg, Abdul Fattah Soltani, der auch im Iran eingesperrt war als Rechtsanwalt und der gekämpft hat für Freiheit und für Frieden und für Demokratie, ist aufgrund des Menschenrechtspreises der Stadt Nürnberg eingesperrt worden im Iran und wir haben die Patenschaft übernommen, der Kollege Michael Frieser und ich gemeinsam und haben dadurch auch, sagen wir, über das Auswärtige Amt anzeigen können, dass wir genau beobachten, was mit ihm passiert und alle Kräfte gemeinsam, auch die Kräfte aus der Stadt Nürnberg und aus der Familie haben es dann geschafft, ihn dieses Jahr aus der Haft nach 8 Jahren rauszubekommen. Also man kann in dem ganzen Menschenrechtsbereich viel tun, auch wenn Journalisten eingesperrt werden oder wenn andere Dinge sind, versuchen wir durch persönliche Kontakte oder über das Auswärtige Amt dann eben zu helfen.
Also passiert in diesem Ausschuss auch wirklich was und ist nicht nur ein bisschen zusammensitzen und Kaffee trinken?
Nee, passiert wirklich was und es werden auch viele Gespräche geführt, auch am Rande. Das wäre zum Beispiel jetzt wieder sowas, wenn am Donnerstag das Plenum nicht voll besetzt ist, sitzen wir vielleicht auch mal zusammen mit einem. Ich habe zum Beispiel den ganzen Bereich Christenverfolgung oder Religionsfreiheit. Und wenn dann einer kommt, sagen wir mal aus dem Ausland, der uns berichtet, welche Lage dort ist, wie wir helfen können, wie wir vielleicht auch mit finanziellen Mitteln der Bundesregierung was tun können, dann sitzen wir oft in Berlin mit Menschen zusammen, die sag mal, aus den schwierigen Gebieten kommen, ob das China ist, ob das Indien ist, ob das die Philippinen sind, Südamerika, Russland. Also da gibt es wirklich, auf der Welt nimmt die Gewalt leider so zu und die Verfolgung politisch Andersdenkender und Journalisten das ist und Christen oder zumindest insgesamt gläubiger Menschen, ist sehr erstaunlich und da muss man, glaube ich, alle Arbeit dran setzen, dass das ein Stück weit wieder zurückkommt.
Okay, kommen wir wieder zurück nach Nürnberg. Mhm. Wofür setzen Sie sich denn in Nürnberg ein? Oder tun Sie das gerade nicht, weil Sie im Bundestag sind?
Nee, um Gottes Willen. Nein, also die Aufgabe des Abgeordneten ist ja, wenn man direkt gewählt ist, in seinem Wahlkreis auch natürlich für seine Stadt was zu tun. Und das ist ja seit 30 Jahren, ist es ja mein Wunsch für die Stadt, was zu tun. Also wir haben zum Beispiel in meinem ersten Jahr Bundestagstätigkeit haben wir es geschafft, mit Michael Frieser auch gemeinsam in dem Haushalt, den Haushältern im Bundestag über 50 Millionen Euro abzuringen für das Reichsparteitagsgelände zum Beispiel, für das neue Programm 54 Millionen oder Bezuschussung von, jetzt übergeben wir Förderbescheide an die VAG und Energie für Digitalprojekte und für Umweltprojekte über 6 Millionen Euro. Also wir versuchen, Gelder in die Region zu holen, aus dem Haushalt heraus und bearbeiten natürlich die im Haushaltsausschuss sitzenden Menschen, dass wir möglichst viel in unsere Region bekommen. Oder wenn Dinge in der Region zu regeln sind, sei mal eine Firma oder ein Mensch hat Not und aus den unterschiedlichsten Gründen und schreibt uns an, dann versuchen wir zu helfen. Und es gibt wirklich erstaunlicherweise ganz, ganz viele Individualfragen, die man trotzdem auch gern lösen kann. Also wir helfen eigentlich auch bei ganz normalen familiären Dingen. Was weiß ich, die Krankenkasse zahlt mal was nicht oder jemand hat persönliche Ängste oder Nöte oder ein Nürnberger Betrieb will irgendeinen Kontakt in ein Wirtschaftsministerium, weil es da ein Programm gibt, wo er vielleicht dran teilnehmen kann oder sich empfehlen kann. Also die Palette ist recht breit und wir versuchen halt für unsere Nürnberger und für unsere Stadt so viel wie möglich rauszuholen.
Jetzt sagen Kritiker, man soll das Reichsparteitagsgelände doch einfach verrotten lassen, das ist es nicht wert. Wieso holen Sie dann ausgerechnet so eine große Menge an Geld dafür her, damit man das eben erhält?
Ich bin genau anderer Meinung. Wir hatten die Diskussion im Stadtrat oft, soll man das Reichsparteitagsgelände platt machen oder soll man es einfach verfallen lassen? Ich halte auch die Sprengung der Säulen, die nach dem Krieg passiert ist, auch für falsch. Ich glaube, man muss gerade in der heutigen politischen Zeit zeigen, was für ein Leid von Diktaturen ausgeht. Und wenn man mal die Welt anschaut, was an Diktaturen in der Welt hochkommt, und gerade jetzt, wir hatten ja Venezuela gerade im Gespräch und anderen, dann ist es schon wichtig, dass man den kommenden Generationen zeigt, was mit politischem Fanatismus passieren kann. Und dazu sind natürlich solche Gebäudlichkeiten auch eindrücklich. Also wenn man sich aufs Dach der Kongresshalle stellt und mal das Ausmaß des gesamten Reichsparteitagsgeländes anschaut oder wenn man sich mal auf die sogenannte Führerkanzel stellt und mal von der Tribüne mal nach unten schaut und wenn man jetzt da Animation bekommt das Geld ist ja dazu da, dass auch Multimedia-Effekte gemacht werden und dass es auch in Schuss gehalten wird, dann glaube ich, ist das wichtig, um auch politische Bildung zu erzeugen. Ich glaube, es ist heute umso wichtiger, dass man immer um die demokratischen Mehrheiten und um die Demokratie ringt, weil es gibt auch bei uns im Land Tendenzen, die pauschalisieren, vereinfachen und versuchen sozusagen unser Land wieder in eine Art und Weise zu gestalten, die wir nicht wollen.
Sie haben gesagt, Sie kümmern sich auch um die ganz einfachen Probleme.
Ja.
Aber wenn Sie in Berlin sind, kommen Sie für viele fremd rüber als Abgeordneter, egal in welcher Partei. Wie kann man Sie denn als normaler Bürger erreichen? Also
das ist wirklich ein Riesenthema, dass es immer so heißt, die da oben und wir da unten oder so. Aber ich habe noch nie empfunden, dass es oben und unten gibt, sondern wir sind ja alles Bürger der Stadt. Und deswegen, ich habe im Wahlkampf ja so ein Feuerwehrauto umgebaut als Prämobil und so mit so einer kleinen Kaffeebar und bin damit immer rumgefahren. Und dieses Prämobil habe ich ja immer noch und fahre damit auch weiter rum. Also wir fahren einmal im Monat durch den Wahlkreis und kündigen das auch vorher an, entweder durch Flugblätter oder Facebook oder was es halt online gibt oder auch mal in der Zeitungsannonce. Und dann kommen wirklich ganz viele mit ihren Fragen und sagen, Mensch, schön, dass Sie da sind und kommen auf uns zu. Jetzt waren wir zum Beispiel das letzte Mal in Ziegelstein, da ging es um Lärmschutz oder Nachtflug oder Parkverbote um den Flughafen herum von Urlaubsparkern. Und also in jedem Stadtteil gibt es Themen, die wesentlich sind und die wichtig sind und die besprechen wir dann. Und dann versuchen wir auch, oder in Buchenbühl zum Beispiel, Lärmschutz von der Autobahn oder in Lauf am Holz Lärmschutz an der Autobahn. Also es gibt viele stadtteilspezifische Themen und die nehmen wir auf und dann bearbeiten wir die auch. Und da bin ich ganz normal einfach halt an meinem Auto und trinke einen Kaffee und man muss überhaupt gar keine Angst haben. Wir sind alles ganz normale Menschen.
Kann man Sie denn auch anders kontaktieren, wenn man zum Beispiel nicht zum Prämobil es zeitlich schafft oder geht Klar. wirklich nur dieses Prämobil?
Nein, das ist bloß ein Angebot und ansonsten, man kann anrufen, Ich habe ja ein Büro in Nürnberg, ich habe ja auch ein Büro in Berlin, was besetzt ist, und man kann einfach anrufen, und wenn es, dann rufe ich zurück und wir sprechen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, weil doch die Zeit manchmal eng ist. Also es kann nicht sofort in der Stunde sein, außer es ist jetzt größte Not. Aber wir versuchen schon alle miteinander den Kontakt an. Man kann E-Mails schreiben. Wir beantworten auch viele, es kommen ganz viele Fragen auch per E-Mail, auch zu allgemeinen politischen Themen. Und ich lege da großen Wert drauf, dass wirklich alles beantwortet wird und dass wirklich keiner zurückgelassen wird, weil nichts ist schlimmer, als wenn man einen Politiker schreibt und dann hinterher hat man den Eindruck, das interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht.
Sie sind ja eigentlich Steuerberater. Machen Sie das auch weiterhin? Mhm. Und wenn ja, wie schaffen Sie das denn zeitlich?
Früher aufstehen, später ins Bett gehen. Man muss sich gut organisieren. Aber für mich ist es wichtig, natürlich hat man einen größeren Stab von Mitarbeitern, auch in der Kanzlei oder auch im politischen Umfeld, um das Ganze zu bewältigen. Aber mir war es wichtig, in der Steuergesetzgebung ist man, glaube ich, nur dann fit, wenn man auch weiß, was wirklich sozusagen auf der Straße los ist und in der Steuerbranche los ist. Und deswegen, solange man normaler Abgeordneter ist, ist es, glaube ich, machbar, dass man auch noch seinem Beruf nachgeht. Natürlich anders als sonst, aber ich weiß, was in der Steuerbranche los ist, und deswegen kann man das auch, sagen wir mal, 1:1 auch in die Bundesregierung oder in die Gesetzgebung dann mit einbringen.
Was ist ein normaler Abgeordneter? Was ist ein nicht normaler Abgeordneter?
ein ganz normaler Abgeordneter ist halt ein direkt gewählter Abgeordneter, der jetzt keine Sonderfunktion hat. Also zum Beispiel Fraktionsvorsitzender oder stellvertretender Fraktionsvorsitzender oder dann halt Staatssekretär, Minister oder sowas. In dem Moment, wo man Sonderaufgaben hat, ist die berufliche Tätigkeit mit Sicherheit nicht mehr möglich. Also angenommen, ich werde jetzt übermorgen Staatssekretär oder Fraktionsvorsitzende, also steht nicht an, aber es wäre so, dann müsste man die berufliche Tätigkeit einstellen.
Jetzt sind Sie Steuerberater und Bundestagsabgeordneter. Bleibt noch Zeit für Familie und Freunde? Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe 2 Kinder, und 17 und 14. Eine macht gerade Abitur. Also es ist schon... Es ist herausfordernd, es ist anders als bei normalen Familien, sage ich mal, die normal arbeiten. Es ist schon zeitlich einfach anders. Und die Kinder und die Familie muss schon entbehren und weiß schon, müssen schon echt stark sein und gut sein und es auch ertragen, dass man oft mal nicht da ist. Man ist ja oft eine ganze Woche in Berlin, und es ist schon was anderes, als wenn man jetzt jeden Abend nach Hause kommt und Abend isst miteinander oder Wochenende frei hat. Das ist halt einfach... Ja, es ist ein bisschen anderes Leben. Freunde auch, klar, wobei man eigentlich auch weniger Zeit hat. Das muss man einfach sagen. So, dass man jetzt jede Woche Freunde trifft und sich übers Wochenende, ist nicht immer der Fall.
Also haben Sie auch noch Freunde außerhalb der Politik?
Auf jeden Fall.
Wo es mal ein Barbecue gibt, einfach im Garten am
Sommerabend? Auf jeden Fall, ganz wichtig. Vor allem auch Kritiker, die mal sagen, mach das doch nicht so oder warum machst du das? Oder ja, also auf jeden Fall.
Also sind Sie da auch immer noch nah am Menschen dran?
Absolut, ja.
Gut, nächstes Jahr sind ja Kommunalwahlen in Bayern. Jetzt vor kurzem hat die SPD bekannt gegeben, dass Ulrich Mahle nicht mehr kandidiert. Wie finden Sie das? Freut Sie das, weil Sie der CSU größere Chancen einräumen können? Oder fanden Sie Ulrich Mahle trotzdem gut, obwohl er bei der anderen Partei ist?
Also ich habe mit ihm 8 Jahre als Fraktionsvorsitzender, er als Oberbürgermeister, ich als Fraktionsvorsitzender gearbeitet. Ich habe ja vor 6 Jahren auch gegen ihn kandidiert. Wissend, dass das auch sehr schwer sein wird, weil er ja auch ein sehr beliebter Oberbürgermeister war oder jetzt noch ist natürlich. Wir haben hervorragend gearbeitet, wir konnten wirklich viele Dinge, Haushaltssanierung in der Stadt, großes Schulinvestitionsprogramm und andere Dinge durchsetzen gemeinsam, und es war immer sehr vertrauenswürdig. Ich hatte gedacht, dass er nochmal kandidiert, wie viele andere auch. Ich finde es bedauerlich, dass er nicht mehr kandidiert, weil er doch auch ein guter Oberbürgermeister war und vor allem auch, weil er immer auf Zusammenarbeit mit den Parteien im Rathaus bedacht war. Auch insbesondere auch mit der CSU gab es da gute Verbindungen. Ob das jetzt so weitergeht, bin ich mir nicht sicher. Ich persönlich schätze es so ein, dass es eher nicht mehr so friedlich oder nicht mehr so ausgeht wie bisher. Und für die CSU ist es natürlich eine Chance, jetzt den Oberbürgermeister zu stellen, und wir werden in aller Ruhe und Sorgfalt und mit aller notwendigen wirklich Ruhe auch die Kandidatenfindung machen, und dann bin ich mir sicher, dass wir gute Chancen haben, die Stadtregierung mit zu übernehmen. Aber es ist ein hartes Stück Arbeit, und auch ein hartes Stück Überzeugungsarbeit, damit wir auch jeden Bürger überzeugen, dass der oder die Kandidatin der CSU auch der bessere ist.
Ja. Jetzt haben Sie erst Oberbürgermeister gesagt. Wissen Sie vielleicht doch eine Frau, was man so der Presse entnehmen kann?
Wir sind in der Kandidatenfindung und wir machen jetzt ganz entspannt mal die Europawahl und gehen da mit richtigem Elan ran, weil die Europawahl wirklich sehr, sehr wichtig ist. Mich hat es wirklich sehr gewundert, dass die SPD innerhalb von einem Tag einen Kandidaten aus dem Hut zaubert, die Europawahl überhaupt nicht im Blick hat, weil die Europawahl eine zentrale Wahl ist für uns in Deutschland und für unseren Wohlstand in Deutschland. Also wir machen jetzt erst Europawahl, dann konzentrieren wir uns auf die Kommunalwahl und dann werden wir auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten finden.
Macht es denn die CSU anders als die SPD? Gibt es bei der CSU dann Mitglieder abschneiden oder wird das Vorgehen dann genauso gehandhabt wie bei der SPD?
Also derzeit ist es so, dass wir haben ja ein Gremium, das sind 140 Personen, die stellen den Oberbürgermeister, also sind Delegierte aus den Parteien, aus den Parteigliederungen, also zum Beispiel aus meinem Kreisverband kommen 30 Delegierte für diese 140er Versammlung, also 140 Personen wählen quasi den Oberbürgermeisterkandidaten und wählen die Stadtratsliste. Und so hat man es bisher immer. Ich gehe auch davon aus, dass das auch so bleibt.
Also am Ende genauso wie die SPD quasi.
Genau. Im Prinzip eine Aufstellungsversammlung und dort stimmt man dann über die Kandidaten ab. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in allem Frieden und mit aller Kraft einen oder eine sehr gute Kandidatin aufstellen werden.
Jetzt wurde heute oder diese Woche im Europaparlament über den Uploadfilter abgestimmt. Mhm. Wie stehen Sie denn dazu und wie steht Ihre Partei dazu?
Also die Jüngeren im Bundestag, sage ich mal, oder die Neueren, vielleicht ist es so, sind kritisch. Und ich bin da auch persönlich kritisch. Also natürlich ist wichtig, dass man Urheberrecht beachtet und dass man natürlich auch den Journalisten und vor allem auch den Bildjournalisten und so weiter Rechte am Bild und am Text und so einräumt. Aber es darf nicht dazu führen, dass man am Schluss Meinungsfreiheit einschränkt, weil vielleicht kleinere Anbieter nicht mehr in der Weise schnell reagieren können und Publikationen machen können. Also insofern, ich war in den letzten Tagen eigentlich eher kritisch nach den vielen Gesprächen, weil es führt ja nicht dazu, oder meiner Meinung nach ist es noch nicht gesichert, dass es dazu führt, dass wir mehr Informationen bekommen, sondern eigentlich derzeit wahrscheinlich eine höhere Einschränkung, wenn denn Upload-Filter überhaupt angesetzt werden müssen. Da ist ja immer die Diskussion, muss das unbedingt sein oder nicht. Also interessanterweise, die Schulklassen, die zu mir nach Berlin kommen, die haben die letzten Wochen intensiv darüber diskutiert, übrigens auch unterschiedlich, war interessant. Und mit meinen eigenen Kindern, das war auch das Hauptthema. Wenn man mal politisch diskutiert, dann ist das zurzeit das Hauptthema gewesen.
Gut, dann war es das fürs Erste mit unseren Fragen. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal bei Ihnen.
Danke.
Ihr könnt übrigens den Herrn Brehm auch auf allen sozialen Netzwerken finden, von Facebook über Twitter und sogar Instagram. Er ist also auch im Netz für euch da. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal. Vergesst nicht, uns einen Like nach oben zu geben auf Facebook, Instagram oder Twitter und schaut demnächst wieder vorbei. Danke und ciao.
Danke.